Jetzt würde ich gerne zum Leopoldina-Papier kommen. Ja. Im Juli 2025 haben Sie das mit einem interdisziplinären Team rausgegeben, Das Diskussionspapier. Das nennt sich Soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und meine erste Frage dazu wäre, was haben Sie dabei gelernt? Weil Sie haben was beigetragen, aber Sie haben mit anderen interdisziplinär zusammengearbeitet. Welche Erkenntnisse hatten Sie?
Ich war bei einigen virtuellen Meetings dabei. Ich habe die Arbeit von den anderen gelesen, aber auch was Besonderes interessant wurde im Laufe der Zeit. Ich möchte gerne etwas für die Gesellschaft tun. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es etwas Unmögliches ist. Jede Generation wird gewisse Werkzeuge verwenden, die eine Generation zuvor nicht verwenden konnte. Jede Generation wird anders denken. Jede Generation wird rebellieren gegen die alte Generation. Und die Älteren würden sagen, alles verschlechtert sich. Das wird immer so eine Art, es ist ein Kreis, einfach durch diesen Kreis geht man, egal in welche Periode man auf diese Welt kommt und von dieser Welt weggeht. Aber was für mich sehr interessant war, als ich die Texte von den anderen gelesen habe und die Diskussion mitbekommen habe, welche Blickwinkel andere Kolleginnen und Kollegen auf diese Thematik hatten und wie sie daran gehen, weil wenn jemand im Bereich Psychologie vor 20 Jahren forscht, und ich habe auch meine eigene, vielleicht sehr falsche Meinung auch von Psychologie, weil wenn ich etwas wissen will, werde ich vielleicht ChatGPT fragen, was bedeutet dieser Begriff und wie macht man denn das, was gibt es für Studien oder selber recherchieren. Aber wenn jemand 20 Jahre da recherchiert hat und geforscht hat, die Herangehensweise an ein Problem ist unglaublich wichtig zu sehen, wie gehen die an so ein Problem. Das ist etwas, was ich bei dieser Arbeit genossen habe, obwohl ich als Techniker dabei war, als Informatiker dabei war, der sich auch mit solchen Sachen, also Zugriffskontrolle und sowas beschäftigt hat. Aber die Herangehensweise von Philosophen, von Psychologen, das ist ein unglaublicher Wert für jemanden, der wie mich, der neugierig ist, aber sehr schnell an Informationen daran kommen will. Aber ChatGPT oder Google, sie können nicht Erfahrung googeln. Sie können auch nicht Erfahrung durch ChatGPT oder andere KI-basierte Sprachmodelle kriegen, diese durch eine vernünftige, sachliche Diskussion auf einer bestimmten Ebene mit jemandem, der sehr tief sich mit diesen Problemen beschäftigt hat, ist völlig anders, als wenn man einfach eine Zusammenfassung von irgendeinem Werkzeug bekommen. Also das war für mich sehr, sehr wichtig. Ja, ich hatte schon früher auch mit Juristen sehr viel zusammengearbeitet und da hatte ich immer gesagt, wie denken Sie denn? Ich denke überhaupt nicht so. Aber es ist wichtig zu sehen, was die anderen Wissenschaftlerinnen machen und lernen und auch vielleicht unsere Lösungen technisch anders konzipieren.
Weil Sie andere Fragen stellen, ne? Also deswegen kann man es auch nicht erfragen bei einer Suchmaschine, weil man ja andere Fragen stellt, wenn man eine andere Perspektive hat.
Exakt. Und auch die Kombinationen, die ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin in der basierend auf dem, was sie gelernt haben, einfach auf einmal zusammenkommt und dann eine Antwort kommt. Diese Antwort basiert auf dieser Erfahrung und natürlich auch, was man für eine Frage stellt. Man kann immer sofort zu einer anderen Frage gehen, sofort auf eine andere Idee kommen. Das können Sie nicht mit einer Maschine erzeugen, es sei denn, diese Maschine ist genauso gut wie ein menschlicher Forschende. Ja, das wäre vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren langsam wir diese Punkte erreichen, aber noch nicht.
Die Grundlage sind Studien zur psychischen Gesundheit des Diskussionspapiers, von denen sich ausschließlich, also fast ausschließlich sagen lässt, dass die Ergebnisse korrelativ und nicht kausal sind. Das schreiben Sie zusammen auf der ersten Seite. Das heißt, Es ergeben sich Parallelen, aber der Grund für mehr Depressionen kann man nicht eindeutig sagen, zum Beispiel bei Jugendlichen sind die sozialen Medien. Das wäre ein kausaler Zusammenhang. Korrelativ heißt nur, man sieht, beides steigt. So. Können Sie noch mal ein bisschen mehr erklären, was das genau bedeutet und wieso man das so gemacht hat?
Ich glaube, ein Grund dafür ist die Forschungsergebnisse, die Studien, die gemacht worden sind, an denen ich nicht beteiligt war, weil das sind nur Sozialwissenschaftler oder Psychologen gemacht worden sind oder auch Philosophen. Jedoch denke ich, dass diese Kausalität, dass man sagt, so ist das, das ist immer, auch in KI ist das nicht immer absolut, das ist immer Statistik. So ist das, kann man nicht immer, man kann Vermutungen haben und diese Vermutungen könnte man als Korrelation von verschiedenen Ereignissen betrachten, so mathematisch gesehen. Dass man sagt, das ist kausal, das heißt, das folgt von dem. Das ist eine Aussage, die wir auch als Techniker, also wir können ja die Technologie da zur Verfügung stellen, aber das können wir nicht so eindeutig meiner Meinung nach beantworten. Meine eigene Meinung ist, dass auch bei diesem Papier hatte man nicht die Basis gesehen über diese Kernaussage. Ja, die sind auf jeden Fall der Grund für das und jetzt Depressionen oder Angststörungen oder Schlafprobleme oder Essstörungen. Man kann das nicht direkt daraus folgern. Dafür braucht man viel größere Studien, aber auch in vielen verschiedenen Ländern. Ja, also in vielen verschiedenen Kulturen, wie sie damit umgehen. Man kann natürlich pauschale Aussagen machen, aber das ist bei so einem Papier kann man das nicht machen, weil das auch eine Empfehlung ist. Daher denke ich, das war schon einverstanden, dass das wirklich so ist, auch wenn ich da nicht den Forschungshintergrund habe, dass in der Tat, es gibt Korrelationen, aber Kausalität würde, also das eine folgt unbedingt aus diesen Beschäftigung mit sozialen Netzwerken, weil Beschäftigung mit sozialen Netzwerken für Kinder oder für Jugendliche, aber auch für Erwachsene könnte auch informativ und wichtig sein, könnte auch die auf gute, bessere Ideen bringen. Wenn man zum Beispiel, manchmal wenn ich bin ja sehr, ich sage mal relativ abhängig, ich würde jetzt nicht sagen süchtig, aber abhängig von sozialen Medien. Ich bin hauptsächlich in LinkedIn unterwegs, weil die anderen sozialen Medien finde ich mehr als dass die Leute sich gegenseitig die ganze Zeit beleidigen und manchmal auch anonym. Man steht nicht dafür, was man sagt. Aber ich sehe, dass bei gewissen Sachen, die ich sehe, ich lerne einfach vieles dabei. Aber ich habe auch gelernt, kritisch zu denken. Ob soziale Medien die Jugendlichen weniger kritisch denken lassen, das kann ich nicht sagen. Weil wenn ich meine Studenten, die sind keine Jugendlichen mehr, aber wenn ich meine Studenten in der Vorlesung manchmal frage, wer von euch verwendet Facebook, obwohl Facebook ist jetzt mittlerweile für richtig alte Leute. TikTok verwenden viele, das wissen wir. Aber die machen auch, viele machen sie auch nicht viel daraus. Also die werden nicht ihr Leben danach richten. Würde ich nicht das als ein Grund sehen, dass all diese Probleme in der Gesellschaft wegen sozialen Netzwerke sind.
Nee, genau, manchmal erscheint es ja wie so ein Argument der Alten, ne? Wie sie gerade diesen Zyklus beschrieben hat. Man wird immer irgendwann in die Welt geworfen und die Älteren sagen dann, das ist schlecht und die Jüngeren sagen, das ist gut. Und
genau.
Dann dreht sich deswegen, da sind wir vielleicht eher da. Deswegen wird diese Debatte ja bisher auch so ein bisschen ideologisch noch geführt. Das Diskussionspapier war jetzt der Versuch, so zusammenzutragen, die Studien, die es gibt und daraufhin Empfehlungen zu formulieren. Was Sie auch schreiben, direkt danach, nach dieser Aussage, sind eben korrelativ und nicht kausal. Forschung ist immer langsamer als alle technologischen Entwicklungen. Sie rennt also immer hinterher. Absolut. Wieso stützen Sie sich trotzdem im Papier auf alte und langsame Forschungsergebnisse?
Weil Forschung so ist. Also wir forschen, unsere Studenten, die Guten, die werden vielleicht promovieren oder auch nicht. Die gehen dann in die Industrie und helfen einer Industrie, aus heutiger Sicht eine Technologie aufzubauen, die vielleicht auf der einen Seite von uns irgendwann als Monster bezeichnet wird oder von uns, aber auch von Forschenden als Innovation bezeichnet wird. Und da spielt auch Geld und Fördermittel auch eine große Rolle. Zum Beispiel, ich habe mein Ziel, im Leben würde ich auch, sollte Facebook zu mir kommen und sagen, wir geben euch Geld, hier Forschung zu betreiben, ich würde keinen Cent von denen annehmen. Meine persönliche Umgang mit solchen Firmen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir bilden als Professoren oder Akademiker, wir bilden dann die Grundlage für diese Technologie. Auch wenn wir jetzt zurück auf diese Themen kommen und sagen, was haben wir denn eigentlich, wir waren auch ein Teil davon, weil ich habe ja auch Mitarbeiter, die bei Google oder bei Facebook oder früher bei Twitter arbeiteten und arbeiten, immer noch arbeiten. Und wenn ich mit denen rede, ich habe immer versucht, Mitarbeiter soweit ich könnte, kritisch erziehen, dass wenn sie sehen, dass eine Firma wie Facebook die ganze Zeit immer wieder die Daten missbraucht, wenn irgendjemand redet, wir wissen nicht, was drin passiert. Und jetzt mit vielen absurderen Ideen kommen, wie KI-Kampagnen, dass sie oder OpenAI, jetzt haben sie keine Ideen mehr, wollen sie jetzt auf einmal auf Erotik umsetzen. Das wird für uns wichtig sein, obwohl wir immer langsamer sind, als was die bestimmte Hightech-Industrie macht, vor allem bei sozialen Netzwerken. Wir müssen dann, dadurch, dass wir uns mit der Problematik beschäftigen, sehen wir auch die die technologische Entwicklung. Und da müssen wir diese Entwicklung nochmal natürlich mit Zeitaufwand untersuchen, weil die Technologie weitergeht. Weil als Forscher oder als Forscherin, es gibt Probleme, die technologisch sind. Also das sind Ingenieurwissenschaften. Wir sagen, okay, das ist jetzt Implementierungssache. Aber als Forschungsproblem ist das nicht interessant genug, um eine Top-Publikation darüber zu schreiben. Aber wenn auf einmal eine Gruppe sich zusammensetzt von Professoren, Professorinnen, ältere Leute, jüngere Leute sich zusammensetzt und sagt, jetzt lass uns anschauen, was gemacht wurde. Und daran sind wir auch beteiligt gewesen, indirekt durch unsere Studentinnen und Studenten. Dann sehen wir, oh Gott, was ist denn auf einmal geschehen in dieser Zeit? Und was gibt es denn für Lösungen eigentlich weltweit? Und das ist etwas, was, denke ich, uns, das ist ein Update-Prozess für uns, was Technologie betrifft, nicht die eigentliche Forschung. Was wichtig ist, dass man sieht, was passiert denn da? Und dann entsprechend Empfehlungen ausspricht, die vielleicht von einer Regierung ernst genommen werden und durchgesetzt werden, weil das nicht alles beweisbar kausal ist, sondern nur einfach statistische Korrelation. Dann könnte man sagen, okay, wir haben was Gutes gemacht oder wir haben den Puls der Zeit nicht richtig verstanden. Ja. Und ich glaube, dass diese Empfehlung ist auch jetzt nicht eine aggressive Empfehlung. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, die eine Grundlage sein sollte für Entscheidungsträgerinnen oder Träger in der Politik, die meiner Meinung nach öfters von falschen Lobbyisten beraten werden und Sachen machen, die für eine Gesellschaft nicht unbedingt langfristig nützlich sind, sondern es ist nur für ihre Wahlperiode, damit sie nochmal gewählt werden. Ich sehe das wirklich sehr kritisch, dass man auch hin und wieder für das Land arbeiten muss und für die Bevölkerung, als für eigene Karriere und vor allem eigene Partei. Das verstehe ich, aber auf der anderen Seite sollte man bedenken, ein Politiker und Entscheidungsträger, die wurden gewählt, um für das Volk zu arbeiten. Und dass sie sehen, okay, eine unabhängige Gruppe hat von Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin hat ihnen also eine Empfehlung gegeben. Und vielleicht sollte man das auch ganz genau lesen und genau wie Sie mit mir, mit den entsprechenden Leuten diskutieren und sagen, okay, jetzt reden wir nicht lange darum herum, wir werden jetzt die ganzen sozialen Netzwerke in Pflicht setzen, dass sie gewisse Sachen beachten müssen. Und wenn sie es nicht beachten, dann werden wir richtig, richtig, richtig die bestrafen. Wann würde Facebook wirklich bestraft? Also wirklich, das, was die Strafen die EU aufhängt, die sind wirklich, ich sage mal, Pocket Money. Also das sind wirklich Portokasse für die also Kaffeekasse für Zuckerberg und seinen Freunden. Das wäre für mich der Prozess. Lesen, schauen. Es ist nicht eine aggressive oder eine grundsätzliche Empfehlung, dass man jetzt alles ändern muss. Nein, es ist nur einfach ein Hinweis. Wir sollten darauf achten. Und wenn es möglich wäre, sollten wir das auch in Deutschland realisieren. Verbieten hilft wirklich nicht. Auch wenn man sagt, ich weiß, dass wir auch empfehlen, dass man unter 13 das einigermaßen sehr streng behandeln soll. Wir haben das auch diskutiert, dass die Kleinen immer wieder, wenn sie neugierig sind, wenn sie in der Schule sind, alle TikTok schauen und sie dürfen das nicht, ja, oder alle dürfen das nicht, dann finden sie einen Weg, um das zu umgehen. Um das zu verhindern, sollte man mit Bildung kommen und das ist aber auch wieder unrealistisch, weil viele Familien haben nicht Zeit, jetzt eine ordentliche Diskussion auf psychologischer Ebene mit ihren Kindern zu führen, ja. Und dadurch, dann geben sie ihnen einfach das Smartphone und sagen, jetzt schau mal dir eine Stunde an, danach darfst du nicht mehr, ja. Aber das, letztendlich finden die Kinder irgendeinen Weg, wenn sie es unbedingt wollen. Oder es bedeutet geben, die versuchen, in die Systeme technisch reinzuhacken und das ermöglichen, dass der anderen das schauen. Aber das ist, wie gesagt, ein Weg, den, wenn ich mich fragen, man gehen sollte, um zu zeigen, dass es nicht um Datenschutz alleine geht, sondern es geht auch um Schutz eurer Kinder. Weil diese großen Tech-Firmen, die wollen ja, dass wir süchtig werden. Mehr Informationen, mehr Daten, auch ganz intime Sachen über uns liefern und sie damit dann Milliarden verdienen, ohne dass sie uns für alle Daten, die sie von uns genommen haben, auch etwas von diesem gesamten Profit zurückzugeben. Ja? Und diese Ideen gab es ja auch in den USA, dass man alle Daten, die Google und andere von uns nehmen, haben einen Preis. Und wir sollten auch etwas dafür bekommen. Natürlich, das wird nicht realisiert. Das will ja keine von denen. Und ich denke, auch hier ist nur einfach, geht es darum, dass man die Entscheidungsträger darauf hinweist. Hier, schaut euch das an und hört nicht immer auf Lobbyisten.
Also es sind ungefähr 50 Seiten. Ich habe das an einem Abend irgendwie, in, weiß nicht, eine Stunde oder so habe ich gebraucht, glaube ich, oder anderthalb habe ich das durchgelesen. Und ich fand, es las sich sehr gut. Es ist sehr transparent, weil sie ja sagen, welche Studienergebnisse sie genommen haben. Sie sagen eben, stellen eben sowas dar, wie korrelativ und kausal. Was ist es nicht? Was kann das jetzt leisten? Und die bisherige Studienlage. Und sie betonen ganz unterschiedliche Dinge. Also sie machen eben diese Empfehlungen, was man tun könnte. Deswegen, wie Sie es gerade gesagt haben, ich empfinde es auch nicht als aggressiv, sondern eigentlich ist es ein ziemlich guter Einstieg. Man merkt, dass da keine Lobby dahinter steht. Das ist schön, dass es so sehr neutral und unabhängig wirkt mit Empfehlungen, die sie haben sich Gedanken gemacht. Das liest man daraus.
Ja, alle Kollegen, die dabei waren.
Also ja, genau. Also natürlich haben sie, das ist ja auch ihr Beruf, dass sie sich alle wahnsinnig viele Gedanken machen. Was sie auch nämlich betonen, da sind ja nicht nur die negativen Sachen drin. Es ist jetzt nicht riesig groß, aber sie machen an einer Stelle, sagen sie schon auch, irgendwie auf einer Dreiviertelseite, glaube ich, es gibt auch positive Aspekte der sozialen Medien. Sie sind Sozialkapital auch. Was bedeutet das für Sie? Was würden Sie sagen? Wieso sind soziale Medien Teil des Sozialkapitals von Jugendlichen und Kindern?
Okay, ich sage mal aus meiner Sicht, ja. Was ich so als positive Wirkung sehe. In sozialen Medien hat man auch das Gefühl der Zugehörigkeit manchmal, ja. Und viele Menschen suchen danach. Auch ich, wenn ich jetzt mit in LinkedIn mit irgendwelchen Leuten diskutiere, dann manchmal lerne ich was dabei. Und in der Tat, durch dieses Netzwerk habe ich viele Leute auch persönlich kennengelernt. Ich habe die zu Konferenzen eingeladen. Ich habe auch Leute eingeladen, deren Profil viel, viel schöner war, als was sie wirklich letztendlich präsentieren konnten. Aber trotzdem, ich fand diese Menschen sehr interessant. Und wir reden immer noch miteinander, wir laden uns gegenseitig immer noch. Und das war für mich auch erste Erfahrung. Normalerweise, man kennt ja die Menschen erstmal nicht, aber wenn man sieht, oh, der arbeitet, der hat das und das und das gemacht und der hat das und das veröffentlicht oder in der Industrie, die haben sich mit diesem Problem beschäftigt und ich lade die manchmal ein, sagen, okay, die kommen oder die laden mich ein. Also das war aus meiner Sicht. Und ich denke, für Jugendliche ist es natürlich ganz anders, aber die können sich auch vielleicht dort lieber ausdrücken. Ich sage immer, wenn sie einen Teenager oder einen Jugendlichen wirklich erschrecken wollen, nehmen sie das Telefon, was jetzt gerade klingelt und sagen sie, hier, das ist ein Anruf für dich. Die werden einen Schock bekommen, weil die es nicht gewöhnt sind, am Telefon zu reden, sondern einfach zu texten. Die können halt sich dort vielleicht in irgendeiner Form besser ausdrücken. Und witzigerweise sehe ich das auch mit meinen Promovierenden, wenn ich die halt jünger sind. Manche von denen sind auch welche, oder Studenten, die bei uns arbeiten. Und ich texte ja mit denen auch, weil ich überall unterwegs bin und dann schicke ich ihnen einen Text. Und wenn ich ihnen sage, ruf mich einfach an, sagen, okay, ja, dann versuche ich das. Aber sofort schicken sie einen Text. Ich denke, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich denke aber auch nicht, dass es schlimm ist, dass die Leute so eine Art Zugehörigkeit finden. Und manchmal vielleicht auch in eine gesellschaftliche Diskussion reinkommen. Diejenigen von denen, die ein bisschen weiterdenken, ja. Aber wenn sie das nur für irgendwelche Katzenvideos oder sonstige Sachen verwenden oder Beauty-Tipps oder sonstige Aspekte, da habe ich auch tatsächlich ein paar von diesen Beauty-Dings mir angeschaut, ja. Manche von denen sind auch witzig. Aber wenn die dann auch irgendwie in der Gesellschaft oder in der Schule oder durch Eltern ein bisschen zum kritischen Denken erzogen sind, was nicht immer der Fall ist, dann denke ich, dass diese Zugehörigkeit, diese Diskussion wird denen auch was bringen, wenn die Information richtig ist. Und wenn die Information ein Fakt ist, auf Fakten basiert, dann können die auch schon bei dieser ganzen Diskussion teilnehmen. Viele Menschen denken, dass zum Beispiel Jugendliche nicht auf Privatsphäre achten, weil sie überall ihre Daten geben. Aber Jugendliche sind sehr, sehr sensibel, was ich erlebt habe, in privat oder sonst wo, was die Eltern über sie wissen oder was bestimmte Leute in der Schule oder sonst wo über die wissen. Die wollen schon ihre Privatsphäre haben. Nur die Sichtweise ist ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel manchmal soziale Netzwerke manchmal helfen auch, dass man die benachteiligten Gruppen oder Gruppen, die von Menschen, die, ich sage mal, Gegenstand von Hassnachrichten sind, wie beispielsweise, wenn die Leute andere sexuelle Orientierung haben oder wenn die Leute aus anderen Ländern kommen. Ich denke, das hilft ihnen auch so ein bisschen vielleicht miteinander zu reden und gewisse Fakten zu sehen. Manche sehen dann immer noch diese Hassnachrichten, manche sehen dann die Nachrichten, die auf Fakten basieren, und vielleicht dann informieren sie sich, weil sie sonst in der Gesellschaft nicht die Möglichkeit haben, gerade diese Gruppen direkt kennenzulernen. Ja. Das wäre über soziale Netzwerke möglich. Ja. Und auch, dass Informationszugang ganz anders ist. Die Leute können sehr schnell die Trends sehen, die globale Themen sehen, die natürlich auch manipuliert sind. Da muss man auch das sagen. Es sind Aussagen, die ich mache, sind nur, ich versuche ein paar positive Sachen daraus holen, wo ich auch das ein bisschen miterlebe. Aber es gibt auch bewusst natürlich diese Netzwerke versuchen, dass die Kinder, vor allem die Jugendlichen, wirklich dranbleiben. Ich weiß nicht, ob Sie John Oliver Sendungen anschauen. Das ist ein amerikanischer, also eigentlich ein britischer Komödiant, der zwar immer noch eine Komödie macht bei HBO in den USA, und hat aber auch sehr informative Shows. Die nehmen sich immer ein Thema und gucken sich das an. Und da gibt es auch ein Thema über TikTok. Und er sagt auch, dass nach deren Recherchen, also die haben eine Jugendliche gezeigt, die einfach über ihr Leben und TikTok sprechen, und dass das TikTok-Algorithmen zum Beispiel feststellen könnten, dass diese Jugendliche eigentlich zur LGBTQ-Community gehört und mehr zu denen tendiert, weil der Algorithmus ihr diese Informationen immer wieder nahegebracht haben. Und dann hatte sie sich irgendwie entdeckt und hat festgestellt, dass diese Algorithmen von TikTok sie besser kennen als ihre eigenen Eltern. Also es gibt solche Aussagen von Jugendlichen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die in diese Richtung eine gewisse Tendenz erkennen können und sagen, okay, dieser Mensch ist vielleicht in dieser Community und wir geben auch Informationen darüber. Und manche Informationen, hoffentlich sind sie auch die richtigen Informationen, und dann können die Leute sich ein bisschen nicht mehr so einsam fühlen. Ja. Und vor allem können die Jugendlichen sich vielleicht lernen, wie sie sich selber darstellen können in bestimmten Situationen. Da können sie, weil jeder, der talentiert, der gewisses Talent hat, könnte sich halt in diesen Videos zeigen. Das kann auch guten Einfluss haben, ja. Es gibt auch sehr viele TikTok-Videos über Ernährung, ja. Das sind sehr negative, aber sind auch sehr positive. Negative sind die, die irgendwelche Produkte verkaufen wollen, oder positive sind die irgendwelche Wissenschaftler einladen, die versuchen, mit einfacher Sprache Menschen zu erklären, wie sie gesünder leben sollen, vor allem Jugendliche, wie sie gesünder leben sollen und nicht mehr auf Werbung schauen sollen. Bernie Sanders und alle anderen, die für demokratische Gesellschaften kämpfen, die haben auch ihre TikTok-Videos. Also es gibt schon positive Aspekte. Jetzt habe ich viel geredet, aber ich sehe da diese positiven Aspekte. Natürlich, das ist alles kann es auch in eine Grauzone gehen. Aber ich versuche optimistisch zu sein, dass viele Kinder nicht da reinfallen.
Und vieles davon, was Sie jetzt auch angesprochen haben, außer das jetzt mit dem Algorithmus, der ist so programmiert, dass er uns so gut kennt, dass er möglicherweise was vorschlägt, was wir noch gar nicht wussten, in welche Richtung wir gehen. Aber sonst war das meiste von dem, was Sie gesagt haben, da ging es um das eigene Denken. Also Sie haben auch mal gesagt, wir werden mit den Algorithmen den Leuten das eigene Denken nicht abnehmen können. Also es ist immer wieder die Frage, ne? Wir haben da ein mächtiges Werkzeug, und wie lernen wir als Gesellschaft, als Menschheit mit diesem mächtigen Werkzeug umzugehen? Und das geht nur über das kritische Denken. Und Sie haben jetzt an einer Stelle in dem Papier, sind zwei Sätze, glaube ich, da geben Sie als Autorinnenverbund den zivilgesellschaftlichen Playern Verantwortung, zum Beispiel Vereinen und Kirchen. Ich zitiere mal aus dem Papier: Die öffentliche Präsenz von Vereinen und Kirchen auf diesen Plattformen, also in den sozialen Medien, ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, sie sollte jedoch nicht zur Verstärkung der Risiken beitragen. Was ist denn damit gemeint? Ich hatte den Eindruck, es ginge vielleicht um einen technisch sorglosen Umgang. Aber ich bin mir nicht sicher, weil dann auch mit das Kirchen und sowas auch und Vereine einfach Messenger-Dienste benutzen, ohne das zu hinterfragen. Fällt Ihnen dazu was ein?
Okay. Ich habe das, wie gesagt, ich habe diesen Satz nicht so formuliert. Jedoch, ich denke, wenn das um technische Nutzung von sozialen Medien geht, dann verstehe ich das. Das ist wahrscheinlich so gemeint, dass die, gerade die mit mehr Verantwortung, sollten darauf schauen, dass die sozialen Medien, dass die nicht auch mitspielen. Ja, also das ist wahrscheinlich, das, so ist das gemeint. Es gibt ja auch mittlerweile Kirchen auf sozialen Netzwerken und die das verwenden. Aber ich denke, es wird immer auch schwierig sein für Kirchen und andere Vereine, wenn sie jetzt gerade, ich sage mal, attraktiv sein wollen. Wie sollen sie diese Netzwerke nicht nutzen oder sehr kritisch dagegen sein? Es soll so sein, dass sie halt, wenn Leute zu ihnen gehen, wenn die Leute da sehen, okay, die Kirche macht jetzt sehr viel TikTok-Videos, also die sind jetzt sozusagen auch hip. Und diese Art und Weise, Menschen anzuziehen, sind mittlerweile in vielen Ländern gang und gäbe. Auch Vatikan mischt mit. Ich weiß nicht, ob die richtig in TikTok sind, aber ich denke, dass die auch auf sozialen Netzwerken sind. Ich habe schon mal Papstnachrichten schon gesehen. Technisch können sie sich eigentlich nicht dagegen wehren, weil sie auch nicht vielleicht nicht immer die entsprechenden Ressourcen haben. Aber ich denke, gerade wegen der guten Kern, des guten Kerns sollten Sie dann, wenn Sie mich fragen, auf kritisches Denken hinweisen, dass diese Sachen verwenden wir. Aber wir haben ja auch ein Ziel, wir wollen da was Gutes tun. Das ist das Einzige, was ich verstehe. Aber ich weiß jetzt ehrlich nicht den genauen Hintergrund von diesem Satz.
Falls ihr euch wundert, dass der Podcast so abrupt abbricht, diese Kurzfolge ist eine Auskopplung aus einem langen Interview mit Professor Ahmad Reza Sadeghi, das ihr kommende Woche hört. Und darin haben wir nicht nur über das Leopoldina-Papier gesprochen, sondern über künstliche Intelligenz, über Cyberattacken, über digitale Souveränität für Deutschland. Fragezeichen, ich spoiler schon mal, sieht nicht so gut aus. Also freut euch auf das lange Gespräch mit Professor Ahmad Reza Sadeghi kommende Woche.